D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Einen noch viel schöneren guten Abend.
Ein Blick auf die erste Republika Dublin. Lohnt sich der Ableger?
Ein Blick auf den frischen Webradio-Monitor. Was hört das Netz?
Ein Blick auf den nicht mehr ganz so frischen Hubert Burda. Was wird aus dem Zeitschriftenverband VDZ nach Burdas Abgang als Präsident?
Ein Blick auf die ARD und ZDF Online-Studie. Wie tickt das Netz?
Antworten, die gibt es zu diesen Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom EU-Digitalkommissar Günther Oettinger. Er hat in dieser Woche einige Digitaljournalisten zu sich nach Brüssel eingeladen. Da ging es auch um das Leistungsschutzrecht. Vor einigen Wochen, da fiel er ja auf, als er beim Verlegerverband BDZV von den Verlegern forderte, auf die Online-Journalisten einzuwirken. Sie sollen doch nicht immer so negativ über das Leistungsschutzrecht schreiben. Daraufhin hatten namhafte deutsche Online-Medien getwittert, wie viele Besucher auf ihren Seiten denn von Google kommen. Spiegel Online hat eine neue Spitze Oettingers in dieser Woche dokumentiert. Dort heißt es, EU-Digitalkommissar Günther Oettinger hat seine umstrittenen Pläne zum Urheberrecht verteidigt und seinen Kritikern begrenztes Verständnis unterstellt. Er betonte, dass er die Unterstützung der Kanzlerin habe. Oettinger, Zitat, Chefredakteure kennen die Zahlen nur eingeschränkt.
Die zweite Meinung
kommt heute von Matthias Müller von Blumenkron. Er ist Chefredakteur für die Digitalangebote der FAZ und er twitterte als Reaktion auf Oettinger, Zitat, meint er das ernst? Es gibt vor allem einen, der Zahlen und digitale Mechanismen nicht kennt, Oettinger himself. Und in einem weiteren Tweet sagte Blumenkron, Zitat, es stellt sich zunehmend die Frage, von wem wird Oettinger eigentlich ferngesteuert?
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Republika-Magazin. Und in dem Moment, wo ich das ausspreche, frage ich mich eigentlich, sind wir schon im April? Nein, sind wir nicht. Warum reden wir trotzdem über die Republika?
Ach, ich bin auch ganz durcheinander gekommen. Vielleicht habt ihr es heute in euren Timelines gesehen, den Hashtag RPDub. Ich habe immer erstmal RPPub gelesen.
Ja klar, das würde ich an deiner Stelle auch denken.
Es geht aber bei Pub, nicht um Pub, sondern um Dub wie Dublin, die Republika. Europas größte Netzkulturkonferenz hat einen Ableger bekommen. Heute ging es nach Irland, nach Dublin und dort war die externe Premiere von dieser Veranstaltung und das ist, ja, fühlt sich dann so ein bisschen an, so vielleicht so wie damals bei der Republika, vor 10 Jahren, als es dann losging in der Kalkscheune in Berlin und man sich überlegt, geht man da hin zu diesem Blogger-Treffen und dann wurde alles richtig groß und ich bin mal gespannt, ob es eigentlich die Republika auch im Ausland braucht und ein bisschen Licht ins Dunkle, weil jemand, der sozusagen auch gesagt hat, ey, da muss ich dabei sein, mir das gleich anschauen, ist Medienblogger Thomas Knüver. Schön, dass du da bist. Hallo Thomas.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, du, der erste Tag der Republika in Dublin ist fast zu Ende. Hat es sich gelohnt, hinzufahren?
Er geht tatsächlich jetzt gerade zu Ende, dass man den Applaus, den ihr jetzt gerade hört, das ist der Applaus für das Team, weil ich bin hier gerade im Early Theater bei der Schlussveranstaltung. Ja, hat es sich gelohnt. Das ist eine schwierige Frage. Denn einerseits, es war sehr klein. Es war auch kleiner als die erste Republika in Berlin. Ich würde tippen, wir hatten hier realistisch gesehen irgendwas zwischen 100 und 120 Gästen. Verteilt auf 3 Locations, die auch noch etliche Minuten Fußweg voneinander verteilt waren. Andererseits war es eben auch sehr intim und sehr nett. Die Qualität der Speaker war wirklich sehr hoch und es blieb tatsächlich auch noch Zeit und Raum, um dann Fragen zu stellen, was ja in dieser Monstrosität der Republika häufig genug einfach untergeht. Und man muss auch sagen, Dublin ist natürlich ohnehin eine sehr schöne Stadt und die Locations hier, die 3, die waren Knaller, die waren total schön.
Warum eigentlich überhaupt Dublin?
Naja, Dublin ist eine zutiefst digitale Stadt und im Grunde die Brücke in Richtung Silicon Valley, weil hier sitzen die Europazentralen der großen Digitalunternehmen. Wir haben hier Google, wir haben Facebook, sind alle hier und im neu ausgebauten Hafen von Dublin arbeiten, wenn ich das jetzt irgendwie richtig im Kopf habe, so 3.000 bis 5.000 digitale Arbeiter. Das ist schon etwas Besonderes.
Und hast du denn jetzt heute auf der Republika Dublin viele Republika Berlin Gesichter wieder gesehen oder warst du tatsächlich sozusagen einer der ganz wenigen, die von Deutschland rüber gemacht haben?
Nee, ganz im Gegenteil. Der Großteil der Besucher kam dann eben aus Deutschland. Da waren noch ein paar bekannte Gesichter dabei und das war halt schon so ein bisschen dieser Atmosphäre, komm, wir machen jetzt hier mal einen Klassenausflug. Und dieser Begriff fiel auch häufig und der ist auch durchaus gerechtfertigt. Das war jetzt mal was, wo man einfach sagte, den Quatsch machen wir jetzt mal mit sozusagen. Und es war halt auch ein großer Spaß. Und jetzt muss man halt mal sehen, ob das genug ist, um zu sagen, man macht weiter in Sachen Internationalisierung.
Wann würde es sich aus deiner Sicht denn lohnen? Was müsste dafür passieren?
Das Programm muss voller werden. Und hier gab es natürlich ein Problem, denn der Republika ist der irische Partner weggebrochen, mit dem man das eigentlich machen wollte und das sehr kurzfristig. Man hat es trotzdem durchgezogen, dafür hat das gesamte Team ohnehin auch nur Respekt verdient und hat dann tatsächlich etwas auf die Beine gestellt, dass wenn es jetzt in meiner Wohnstadt Düsseldorf gewesen wäre, hätte ich es total super gefunden. Das Programm muss voller werden. Es müssen hier auch mehr internationale Länder tatsächlich natürlich auch auftauchen. Aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Und sowas erfordert vielleicht auch nicht nur ein oder zwei Jahre, sondern vielleicht 3-4 Jahre durchhalten.
Was hast du denn inhaltlich mitgenommen?
Das, ehrlich gesagt, das ist bei mir immer ganz schwierig. Ich habe jetzt den ganzen Tag Vorträge gehört und da jetzt irgendwas rauszufiltern, das ist ganz schwierig. Interessant fand ich einen Professor von der Universität Brighton, glaube ich, war es, der über das Thema sprach, wie ist das eigentlich mit digitalen Rechten an virtuellen Orten? Und er setzt sich halt dafür ein, dass wenn man zum Beispiel eine Wohnung besitzt, dass man auch das virtuelle Recht an dieser Wohnung hat. Sprich, es kann nicht einfach jemand diese Wohnung in einem Augmented Reality Programm vertaggen. Das ist natürlich eine Diskussion, die jetzt aufgekommen ist im Rahmen von Pokémon Go, wo dann eben Spieler in Gärten sprangen auf Privatgelände und die Frage war halt eigentlich, darf ein Spiel wie Pokémon Go solche Orte eigentlich verorten, wenn sie Privatgelände sind? Und das ist tatsächlich eine ganz spannende Rechtsfrage, wie ich fand. Und diese offenen Fragen, davon gab es halt mehrere. Und das hat schon Spaß gemacht, da auch mal andere Speaker zu hören.
Ich glaube, einige klassischen Republika-Besucher sind da vielleicht sogar ein bisschen neidisch. Endlich mal eine Republika, wo viel Platz ist oder sogar noch Raum zu fragen. Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Erste Eindrücke von der Republika Dublin waren das von Thomas Knüver. Auf Twitter findet ihr ihn unter tknuever. Danke für deine ersten Eindrücke von dem Besuch in Dublin.
Sehr gerne. Schönen Tag noch. Tschüss.
Was mit Medien? Das printliebende Medienmagazin.
Die Zeitschriftenlandschaft in Deutschland, die steht vor einem Wechsel. 20 Jahre war Hubert Burda der Präsident des Verbands der deutschen Zeitschriftenverleger.
Im November, da gibt er sein Amt auf. Eins ist klar, er hat die Szene geprägt. Und viele fragen sich, was kommt jetzt?
Hubert Burda ist Jahrgang 40, geht also auf die 80 zu. Im Manager-Magazin hat er ein Interview gegeben. Dort erfahren wir zum Beispiel, was mit seinem Medienhaus passiert. Seine Kinder Jakob und Lisa, die sollen die Nachfolge antreten.
Interessanterweise ist ja eben sein Medienhaus vor allem durch Investitionen in Digitalprojekte aufgefallen. Zeitschriften, die stehen da nicht mehr im Fokus, deutet er auch im Manager-Magazin an und sagt dort, Zitat, es lohnt nicht, dort im Moment größere Beträge zu investieren. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die Zeitschriftenlandschaft?
Das klären wir mit dem Medienjournalisten Hans-Peter Siebenhaar. Er ist derzeit Korrespondent für das Handelsblatt in Wien, beobachtet seit Jahrzehnten aber auch die Medienszene und ist jetzt live bei D-Radio Wissen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wie groß sind denn die Fußstapfen, die Hubert Burda als VDZ-Präsident hinterlässt?
Die Fußstapfen sind schon groß, muss ich vor Augen halten, dass Hubert Burda seit 1997 VDZ-Präsident war, also knapp 20 Jahre. Und in diesen 20 Jahren war sozusagen ja der digitale Bruch, also die Transformation von analogen Zeitalter zum digitalen Zeitalter. Und natürlich war Hubert Burda auch ein Schwergewicht, der ist immerhin mit einem Privatvermögen von fast 2 Milliarden ja jemand, der auch pekuniär so ausgestattet ist, dass jedes Wort, das er sozusagen im Namen der Branche von sich gibt, natürlich auch ein gewisses Gewicht hat. Und also die Fußstapfen, die sind groß für den Nachfolger, kein Zweifel.
Bevor wir über den reden, für welche inhaltlichen Impulse und auch für welchen Stil bleibt denn Burda in Erinnerung als VDZ-Präsident?
Also Hubert Burda ist natürlich, und ich glaube, da tut man ihm nicht Unrecht, ein barocker Medienfürst, der seinen persönlichen Übergang vom analogen zum digitalen Medienzeitalter geschafft hat und seine Leistungen für den VDZ, also Verband Deutscher Zeitschriftenpflege, würde ich eigentlich unter vielleicht nur drei Punkten subsumieren. Er war jemand, den es immer darum ging, auf Augenhöhe mit Google und Co. zu kommen. Also sozusagen die Transformation der Zeitschriftenbranche auf ein Niveau, um auch mit den Internetgiganten Geschäfte zu machen, aber auch natürlich den einen oder anderen Interessenskonflikt auszufechten. Zweitens war er jemand, der zeitlebens gegen Werbeverbote gekämpft hat. Man fragt sich, wo kommen Werbeverbote her? Die kommen durch die EU-Kommission. Und er war jemand, der in Brüssel dann vorderster Front gekämpft hat, damit die Werbewirtschaft, und Werbung ist nun mal das Rohöl der Zeitschriften, natürlich auch weiterhin fließt. Und vielleicht auch das ein dritter Punkt war nochmal, dass er jemand war, der immer für einen unabhängigen Journalismus, auch für die Unabhängigkeit der Presse eintrat, hat sich auch altruistisch engagiert. Und das ist gerade in einer Zeit, in der von Lügenpresse die Rede ist und auch Medien angefeindet werden aus der populistischen Ecke, ebenfalls ein Asset, das nicht zu unterschätzen ist.
Neben dem Zeitschriftenverband VDZ gibt es ja auch noch den BDZV, das ist der Verband der Zeitungsverleger. Dort gab es ja kürzlich einen Generationswechsel an der Spitze. Matthias Döpfner von Springer hat übernommen. Wie könnte es jetzt beim VDZ denn weitergehen?
Also nach meinen Informationen geht es beim VDZ so weit, dass der VDZ weiter unabhängig bleibt. Es gab ja Gerüchte, dass Matthias Döpfner, CEO der Axel Springer SE, ja sozusagen die Politik betreiben würde, beide Verbände, also den Tageszeitungsverlegerverband BDZV, den Zeitschriftenverlegerverband VDZ zu vereinen. Aber das ist kein ernsthaftes Thema für den VDZ und ich glaube auch nicht für den BDZV, aber was natürlich schon klar ist, dass beide Verbände in Zukunft viel enger zusammenarbeiten müssen, um natürlich Gewicht zu haben, weil im digitalen Zeitalter ist es auf den ersten Blick auch gar nicht unbedingt mehr ersichtlich, warum Zeitschriften und Zeitungen jeweils einen eigenen Verband haben, der jeweils unterschiedlich dann auch lobbyiert und Einfluss nehmen möchte auf die Politik in Berlin oder in Brüssel.
Wenn ihr dann so eng zusammenarbeiten, welche Aufgaben gibt es, an denen Sie sich annehmen sollten? Was steht da an in der Zukunft?
Ja, in der Zukunft stehen vor allem zwei Themen an. Das ist natürlich nochmal das Leistungsschutzrecht, das ja 2013 erlassen wurde. Übrigens, Burda ist bei der VG Media, also Verwertungsgesellschaft Media, vor wenigen Wochen ja ausgestiegen. Da gibt es großen Nachholbedarf. Und der EU-Digitalkommissar Günter Oettinger arbeitet ja sozusagen aus Verlegersicht einen verbesserten Vorschlag. Und das zweite große Thema ist natürlich alles rund um Werbeverbote, also die Einschränkung der sogenannten Werbefreiheit von der Tabakwerbung. Wissen wir es ja, aber es gibt doch viele andere Felder, die natürlich den Verlegern Sorgen in die Stirn treiben, weil sie fürchten, dass der eine oder andere Anzeigenmarkt nicht mehr funktionieren kann, wenn tatsächlich die EU-Kommission in Sachen Verbraucherschutz da nochmal die Daumenschrauben andreht.
Ich fand das ganz interessant, als Hubert Burda im Manager-Magazin so sagte, ja, im Print lohne es sich nicht, in größere Beträge zu investieren, beziehungsweise in das Thema Zeitschriften, wenn man sich anschaut, wie sie auch tatsächlich dann die verschiedenen Digitalaktivitäten in den letzten Jahren forciert haben bei Burda. Da muss man ja eigentlich sagen, dass die Zeitschriften für ihn nicht mehr an Prio 1 oder an Stelle 1 zu stehen. Was bedeutet das für den VDZ? Muss der sich auch so neu erfinden?
Nein, ich glaube, da würde ich noch mal unterscheiden zwischen den Unternehmer und Eigentümer von Burda Medien und natürlich den Verbandspräsidenten. Ich glaube, für den Verband selber wird natürlich Zeitschriften, egal ob gedruckt oder online, natürlich in den Mittelpunkt stehen. Bei Burda ist es ja kein Geheimnis, dass seit mehreren Jahren der Umsatz natürlich nicht unbedingt gemacht wird jetzt mit L und Focus und der bunten, sondern die großen Umsatzbringer sind eben dann Reiseportale wie Holiday Check oder Elite Partner oder auch Singen. Also da gab es ja eine fundamentale Umorientierung. Und da sind tatsächlich dann die Zeitschriften in die zweite Linie gerückt. Und in dem Zusammenhang ist eben Hubert Burda auch ganz Kaufmann, weil er genau weiß, von seinem Umsatz von knapp über 2 Milliarden kommt eben ein Großteil aus den digitalen Erlösen.
Sagt Hans-Peter Siebenhaar vom Handelsblatt über Hubert Burda und dessen möglichen Nachfolger beim VDZ. Und wir haben gerade festgestellt, die wichtigste Frage, die haben wir eigentlich gerade gar nicht geklärt. Wer wird denn nun eigentlich, wenn Hubert Burda das Präsidentenamt beim VDZ niederlegt, sein Nachfolger? Und zum Glück hat Hans-Peter Siebenhaar nicht direkt aufgelegt vorhin, sondern ist noch in der Leitung. Wir können ihm diese Frage noch stellen. Herr Siebenhaar, haben Sie denn schon was gehört, wer der neue Chef beim VDZ werden könnte?
Also der VDZ wählt den neuen Präsidenten am 6. November und der einzige Kandidat, der kandidieren wird, wird Stefan Holthoff-Pförtner. Wer hat so einen komplizierten Namen? Ein Medienunternehmer, der immerhin über ein Privatvermögen von 250 Millionen Euro verfügt, der ist mit 16,5% an der Funke Mediengruppe in Essen beteiligt und ist jemand, der politisch extrem gut vertraut ist. Er ist nämlich unter anderem seit 2016 im Juni der Schatzmeister der CDU NRW und er war früher der Strafverteidiger in der Spendenaffäre von Helmut Kohl, der by the way auch der Trauzeuge seiner Heirat war.
Das heißt, das ist ja ganz interessant. Also kann man sagen, ist er jetzt für Verbandsarbeit ja bestens gerüstet?
Er ist bestens gerüstet und aus zweierlei Gesichtspunkten. Zum einen ist er jemand, ist ja kein Angestellter, sondern tatsächlich ein Medienunternehmer, der immerhin an einer der größten Zeitungs- und Zeitschriftengruppen dieses Landes beteiligt ist. Und zum anderen ist er natürlich ein ausgewiesener Jurist. Und wenn wir jetzt in die Diskussion einsteigen um ein verschärftes Leistungsschutzrecht, dann ist natürlich das ein Vorteil, vor allem wenn man sich vor den Augen führt, in Kombination mit Matthias Döpf, dem Präsidenten des Zeitungsverlegerverbandes, kann das durchaus ein sehr schlagkräftiges Duo werden. Und er ist jemand, der in der Branche, das sagte mir heute jemand, eben als pragmatischer Kopf gilt, also jemand, der keine Konfrontation ausübt. Und gerade in Sachen Leistungsschutzrecht ist, glaube ich, Pragmatismus hier gefragt, um zu einer Lösung zu kommen, die dann auch politisch durchsetzbar ist in Europa.
Hat sich dieser designierte Herr mit dem Doppelnamen, dessen Namen ich mir noch nicht ganz gemerkt habe,
Holthoff-Pförtner,
hat er sich denn auch inhaltlich schon hervorgetan oder ist es da eher noch ein etwas unbeschriebenes Blatt? Weil sonst hat er, glaube ich, schon alles gemacht, was man in Deutschland machen kann, habe ich den Eindruck.
Ja, also ich glaube, er ist für die meisten politisch eher unbeschrieben. Ich meine, seine konservative Herkunft hatte ich ja beschrieben. Aber als Sprecher der Funke Familiengesellschaft, also des Gesellschafters der Funke Mediengruppe, ist er jemand, der eher in Fachkreisen bekannt ist. Aber dort ist er extrem gut vertreten. Und ich glaube, wir können sicherlich erwarten, dass er auf ein besseres Leistungsschutzrecht nicht nur hoffen wird, sondern auch dafür aktiv eintreten wird. Und da werden die Konflikte vorgezeichnet werden, weil Google wehrt sich natürlich. Und mal gucken, wo uns hin dann die EU-Kommission und die Lobbyvereinigung wie der VDZ dann führen wird.
Sagt Hans-Peter Siebenhaar, er hat uns nochmal näher gebracht, was sich jetzt beim Thema VDZ verändern wird bei dem Verband der Zeitschriftenverleger. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, danke sehr.
Was mit Medien, das Zahlenmagazin bei D-Radio Wissen.
Normalerweise, da sind wir ja, Stichwort Unabhängigkeit, bei PR-Material, das uns so zugeschickt wird, jeden Tag eher zurückhaltend. Heute Morgen, da haben wir aber eine Pressemitteilung bekommen, die hat uns doch neugierig gemacht, denn irgendwie geht es darin ein bisschen auch um uns, nämlich um die aktuelle Situation digitaler Radio- und Online-Audio-Angebote in Deutschland. Und ebenso Fragen wie, entwickelt sich der Markt dort, welche Angebote gibt es und welche Inhalte sind auch gefragt.
Diese und weitere Fragen beantwortet seit 2009 der Webradio-Monitor. War auch schon mal Thema bei uns. Heute schauen wir auch wieder rein. Das ist eine Studie, die vom Berliner Forschungsinstitut Goldmedia einmal im Jahr durchgeführt wird. Auftraggeber sind die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, aber auch der Bundesverband Digitale Wirtschaft. Und seit diesem Jahr erstmals auch der Verband Privater Rundfunk und Telemedien. Und auch in diesem Jahr gibt es diesen Webradio-Monitor.
Ja, und heute wurden die ersten Ergebnisse daraus veröffentlicht. Alles wird mehr, so könnte man das vielleicht zusammenfassen, mehr Angebote, mehr Nutzung, mehr Umsatz. Der Webradio- und Online-Audiomarkt, der entwickelt sich, sag ich mal, prächtig. Woran genau sich das ablesen lässt und was mögliche Ursachen auch für dieses Wachstum in allen Belangen sind, darüber sprechen wir jetzt mit Professor Klaus Goldhammer von Goldmedia. Er hat den Webradio-Monitor mit seinem Forschungsteam durchgeführt und ist jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Herr Goldhammer.
Schönen guten Abend.
Ja, zum ersten Mal, seitdem der Webradio-Monitor durchgeführt wird, da liegt ja die Zahl der erfassten Webradio und auch anderer Online-Angebote, die erfasst werden, bei über 10.000 Angeboten. Wie kommt jetzt doch dieser Zuwachs zustande? Woher kommt der?
Naja, wir haben immer mehr Plattformen, wo man eben auch kuratierte Playlists aufsetzen kann. Früher gab es ja immer den Druck, einen eigenen Webradiosender als im Prinzip als Website und Stream aufzusetzen. Das heißt, man muss sich heute nicht mehr um die Technik kümmern, sondern kann sehr stark sich um die Inhalte kümmern. Und das befeuert natürlich die Leute, weitere Angebote zu machen. Und insofern kann man ganz gut über die Jahre verfolgen, dass sich die Webradio-Streams, die eigenen Webradiosender sozusagen reduziert haben auf rund 2500 Angebote und die kuratierten Playlists auf Streaming-Plattformen und User-Generated Radio-Streams und solche Dinge eben immer weiter erhöht haben auf jetzt 7500, sodass wir auf insgesamt 10.000 Angebote kommen in Deutschland.
Wie sehr müssen sich denn da klassische Radioangebote Sorgen machen, dass sie von diesen auch neuen Anbietern oder auch Streaming-Diensten verdrängt werden?
Ach ja, das Thema gibt es ja schon seit Jahren und lange Jahre hat die klassische Radiobranche natürlich so ein bisschen herabgeschaut auf dieses Webradio-Thema. Aber inzwischen kann man schon sehen, dass beispielsweise natürlich Spotify ganz erheblich an Reichweite gewonnen hat, obwohl heute eine Meldung zu lesen war, dass der hessische Privatradio-Marktführer in Hessen alleine mehr Reichweite online generieren würde als Spotify. Aber da sind ja noch ein paar Wettbewerbsunterschiede und ich denke, über die nächsten Jahre, und das heißt Stück für Stück, wird sich das Webradio und Online-Audio sicherlich einen nicht unerheblichen Marktanteil, gerade bei den jüngeren Hörern und Zielgruppen, herausschneiden aus dem Gesamtkuchen Online-Audio.
Jetzt haben wir ja gehört, die Zahlen rein zahlenmäßig haben die Angebote zugenommen, die 10.000er-Marke ist geknackt. Wie sieht das in Sachen auch Vielfalt der Angebote aus?
Ja, Vielfalt ist ein echtes Thema. Viele Menschen beschweren sich ja über das relativ gleich klingende UKW-Radio und das ist selbstverständlich im Online-Audio-Bereich nicht der Fall. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt von Sendern, ob es jetzt und zwar auch bis in die kleinsten Verästelungen von speziellen Musikgeschmäckern und insofern, ich glaube, da bekommt jeder etwas und wenn es dann um personalisierte Audio-Streams oder spezielle Genres geht, kann man sich nicht beschweren, dass da hat der Online-Audiomarkt alles zu bieten, was man sich noch vorstellen kann.
Welche Entwicklung gibt es denn so bei den Inhalten?
Bei den Inhalten, ja. Früher ging es ja, ich sag mal, plump gesagt, vornehmlich um Musik. Das hat sich aber erheblich ausgeweitet. Also wir können mittlerweile, wir haben auch diesmal die Nutzer befragt, was die denn so gerne hören und tun. Erste interessante Nachricht, auch Film oder auch Bewegtbild, auch Video, Musikvideos sind natürlich ein Thema bei Online-Audio. Aber genauso stark sind auch Nachrichten und Serviceinformationen, Regionales, Lokales. Also all das, was im Prinzip im klassischen Radio auch der Fall ist, kommt jetzt immer mehr auch in diesen Online-Audio-Bereich hinein und insofern ergänzt sich da alles, das Bedürfnis nach spezieller persönlicher Information und spezieller persönlicher Unterhaltung bis hin zu Videoangeboten ist alles dabei und die Nutzer greifen zu.
Bleiben wir vielleicht mal bei der Nutzerbefragung. Welche weiteren Erkenntnisse hat die denn mitgebracht?
Ah, ganz viel. Also wir haben zum Beispiel gefragt, wo hören Sie denn Online-Audio? Und entgegen der Erwartung sagt schon ein Viertel der Nutzer, ja, wir hören auch Online-Audio im Auto. Also das war ja früher immer noch die letzte Bastion des klassischen Rundfunks, das wo man ungestört Radio hört. Auch da wird mittlerweile Online-Audio gehört. Also auch das ist ein Thema, wo mittlerweile die
die Schranken gefallen sind. Und ich denke, das wird sich auch noch weiterentwickeln. Also das heißt, vornehmlich wird mittlerweile mobil genutzt, über Apps. Oftmals wird auch gemeinsam gehört, also nur in Anführungszeichen 70% wird allein gehört. Und natürlich schätzen die Nutzer auch die große Auswahl und die Unabhängigkeit von den klassischen linearen Senderabläufen und die Vielfalt, die sie sonst nicht bekommen.
Kann man da schon prognostizieren, wohin da die Reise geht? Also wie wird sich das Nutzungsverhalten in den nächsten Jahren vielleicht noch weiter auch verändern?
Naja, man kann es ja erkennen. Also der Wunsch nach à la carte Angeboten, ich glaube, der ist ja aller Orten gerade bei den Jüngeren der Fall. Ich glaube auch, dass Video ein Thema ist und wird. Also sprich, ich muss ja nicht hingucken, aber wenn, dann habe ich dort auch die Musik. Und ansonsten geht der Trend meines Erachtens in immer weitere Personalisierungsfunktionen. Also die Frage ist, kann ich nicht zum Beispiel auch meine Nachrichten noch strukturieren? Also ich möchte lieber mehr Politik oder weniger Feuilleton oder mehr Sport oder mehr Lokales. Das könnte man ja auch mit einer Liste anklicken und dann hat man im Prinzip auch da die Informationen, die einem gerade mundgerecht entgegen.
Also diese Zukunftsvision, die ist ja also eigentlich sehr naheliegend, dass das tatsächlich so dann auch kommt. Ich würde mir wünschen, dass es mal endlich mal einer ordentlich umsetzt. Das fände ich irgendwie ganz gut.
Ja, also das ist in der Tat immer noch ein Thema, wie macht man es minimalinvasiv? Ja, also wie kann ich es so gestalten, dass es einfach und komfortabel ist? Und das ist das eine, da arbeiten ja auch mehrere Entwickler dran und da gibt es auch mehrere, die da Ideen dafür entwickeln. Ich glaube, da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Spotify hat das zumindest für den Musikbereich und Soundcloud meines Erachtens auch für den Musikbereich ganz elegant gelöst. Aber ich denke, da wird noch ein oder mehrere Anbieter kommen, die das Ganze auch für den Informations- oder Wortbereich noch aufbereiten können. Und deshalb ist das vielleicht noch etwas langsam. Auch müssen sich die Nutzer daran gewöhnen. Das ist ja eine völlig andere Nutzungskonstellation oder Situation. Und ich glaube, dann wird auch die Diskussion darüber entstehen, was es heißt, dass man auch da eine sogenannte Filterbubble hat. Also, dass jeder nur noch das hört, was und das rezipiert, was er speziell bekommt und nicht mehr das, was vielleicht die anderen mitbekommen. Und diese Vereinzelung in der Vielfalt, das wird dann auch nochmal ein Thema irgendwann werden.
Sie haben ja auch mit den Online-Audio-Anbietern gesprochen. Das ist ja sozusagen immer schon auch Bestandteil des Webradio-Monitors gewesen. Was haben die denn jetzt eigentlich für Zukunftserwartungen? Und glauben die tatsächlich auch an dieses dynamische Wachstum weiterhin?
Ja, und zwar sehr... sehr positiv, ein sehr positives Jahr. Es gibt da durchaus erhebliche Wachstumshoffnungen. Also die Zahl der Abrufe, so sagen die Anbieter, wird dieses und nächstes und übernächstes Jahr um jeweils 17, 18, 20% steigen. Also da ist noch wirklich Druck auf dem Kessel, was die Nachfrage anbelangt. Die werbefinanzierten Angebote erwarten auch eine deutliche Steigerung ihrer Umsätze. Also auch da hofft man und sieht man, dass mittlerweile die Werbewirtschaft auf das Thema anspringt und natürlich geht die Optimierung, die Gestaltung der Angebote weiter. Das heißt also, wie mache ich denn meine Angebote verfügbar? Wie kann ich die Usability vereinfachen? All das sind Themen, die Anbieter beschäftigen und insofern sind die sehr positiv, insgesamt sehr positiv gestimmt, wenngleich natürlich auch noch ein paar Punkte gibt, die sich alle wünschen, die besser werden, also bessere Datenvolumina in den Mobilfunkverträgen und solche Themen, das beschäftigt natürlich und gerade die Online-Audio-Anbieter.
Aber gerade was die technische Komponente angeht, sind wir doch mittlerweile schon, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, oder? Also ich habe jetzt gerade noch von meinem Telekommunikationsanbieter ein Angebot bekommen, dass es sozusagen Streaming immer geht demnächst.
Ja, herzlichen Glückwunsch, in der Tat. Aber erst dieses Jahr. Und das ist natürlich der Punkt, an dem sozusagen das Online-Audio-Angebot immer noch ringt. Das Thema Störerhaftung und freie WLAN-Netze ist da relevant. Das Thema freies Streaming-Angebot für Mobilfunkverträge, das ist natürlich wichtig, auch für den Erfolg. Aber ich sag mal, in der langfristigen Perspektive, gerade mit dem Ausbau der nächsten Mobilfunkgeneration 5G und den dann vorhandenen Bandbreiten, wird meines Erachtens nochmal das Thema Online-Audio und die mobile Nutzung zusätzliches zusätzliche Fahrt aufnehmen.
Was meinen Sie zum Schluss vielleicht, welche Rekordmarke könnte dann im nächsten Webradio-Monitor von der Webradio-Szene geknackt werden?
Das überlasse ich den Anbietern, aber wenn man sozusagen die Entwicklung fortschreibt, die wir jetzt haben, dann dürften da auch noch 12 oder 15.000 Angebote in der Zukunft allein in Deutschland vorhanden sein.
Ist also noch Platz im Internet, sagt Klaus Goldhammer. Er hat uns die wichtigsten Erkenntnisse des Webradio Monitor 2016 vorgestellt. Die Vorstellung der gesamten Ergebnisse mit noch ein paar mehr Zahlen zum Online-Audiomarkt gibt es dann in der kommenden Woche auf den Medientagen in München. Bis dann, Herr Goldhammer.
Vielen Dank. Schönen Abend.
Ihr hört eine Stunde Was mit Medien, das digitale Medienmagazin von D-Radio Wissen.
Wir kümmern uns ja heute ein bisschen darum, wieso das Netz tickt, wie es akustisch tickt, haben wir gerade schon im Webradio-Monitor, der ja frisch heute rausgebracht wurde, dann auch erfahren. Aber es passiert ja noch so viel mehr im Netz.
Ja, ganz gefasst genauso frisch, ich glaube 3 Tage frischer oder so ähnlich ist, oder älter, wie auch immer man das sagt, ist ja die ARD-ZDF-Online-Studie, die es ja auch regelmäßig gibt und Zahlen zur Internet- und Online-Nutzung, glaube ich, was alle Facetten dieses Themas angeht, darstellt. Und auf jeden Fall kann man, glaube ich, auch erstmal da sagen, auch da wird alles mehr, ne? Es wird stärker genutzt von mehr Nutzern, die nutzen das länger, noch mobiler, die hören noch mehr, die gucken noch mehr, die haben noch mehr Smartphones, also da ist richtig Musik drin in dem Thema.
1,9 Millionen mehr Deutsche nutzen das Netz regelmäßig im Vergleich zum Vorjahr. Und ich glaube im Schnitt auch alle 20 Minuten länger am Tag oder so.
Ich glaube, mittlerweile ist die 2-Stunden-Marke geknackt. Kann das sein?
Mhm. 2 Stunden Internet. Komme ich nicht mit hin. Also.
Du kommst, ich weiß, du machst 2 Stunden ohne.
Wenn überhaupt. Weißt du noch, was übrigens total interessant war? Weißt du noch, früher hatte man immer bei AOL 2 Freistunden im Monat. Und die hatte ich
war
schon immer.
So?
Ja, und wenn der neue Abrechnungszeitraum angetroffen ist, habe ich den schon nachmittags aufgebraucht, diese 2 Stunden.
Aber man hat ja auch viel Zeit schon von diesem Zeitraum mit Einwählen verbracht. Oder wurde das noch nicht abgerechnet?
Nee, das wurde noch nicht abgerechnet. So. Das war dann schon ganz gut.
Was gibt's denn sonst noch so, was wir wissen müssen über die neue Online-Studie?
Ich hoffe, das weißt du.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Herr Penn und ich dachten, wir bringen euch so mal, wie die Deutschen im Netz ticken, per Fragen näher. Wir machen spielen sehr kleines Medienquiz, das Köpfe-Quiz. Statt Köpfe gibt es halt Fakten. Und Herr Peller, du hast 3 Fragen, ich habe 3 Fragen.
Nein, ich habe nicht 3 Fragen.
Nein?
Ich dachte, du stellst nur mir 3 Fragen. Ich habe mich nicht vorbereitet.
Was?
Ne? Guck mal auf die Uhr.
Sag mal, spielen wir das zum ersten Mal? Das ist doch immer so.
Ich habe gedacht, dass heute mal nur ich gefragt werde.
Okay, machen wir so. Ich stelle dir 3 Fragen. Das ist überhaupt kein Problem, Herr Peller. Ich bin ja natürlich auch vorbereitet. Und wenn du was nicht weißt, kriege ich den Punkt.
Ja, okay.
Ich werde trotzdem gewinnen.
Ich guck mal hier nebenbei, ob ich vielleicht sonst noch eine Frage generieren kann.
Quatsch. Ich will jetzt deine Fragen nicht, die du dir mal eben hier mit der linken Arschbacke überlegst. So, also, meine Frage an dich, mein lieber Herr Peller.
Ja.
Du hast, hier Thema Streamingdienste und Webradio, wenn man das mal so vergleicht. Also Radio im Netz hören versus Streamingdienste bei Spotify hören.
Ja.
Wie ist denn da so das Verhältnis? Machen mehr Leute Webstream oder hören mehr Leute Webradio? Weil gefühlt muss ich sagen, ist es ziemlich eindeutig.
Ich glaube aber, es ist genau andersrum.
Ah.
Weil du denkst so in deiner Filterblase, die Menschen, die streamen alle nur noch.
Mhm. Also nur zu Streamingdienste.
Streamingdienste, Ich glaube aber, dass quasi die Online-Angebote der klassischen Radios insgesamt, auch durch die Gesamtnutzerschaft, ne, da sind ja auch meine Oma noch dabei.
In welchem Verhältnis?
2:1.
Das kommt sehr gut.
66-33%, wenn du es genau wissen willst.
Ah, okay. Das müssen wir noch mal ein bisschen runter korrigieren, denn tatsächlich ist es so, dass die Streamingdienste von 15 auf ungefähr 20% angewachsen sind in diesem Jahr, im Vorjahresvergleich.
Also
Und Webradio wird von 30% gehört weiterhin.
Achso, aber dann passt es ja fast. Na, okay.
Finde ich gut. Hast du gut gemacht, Herr Peller. Punkt für dich.
Okay, dann frag mich die nächste Frage. Ich habe einen Lauf.
Du hast einen Lauf. Nächste Frage ist, ich stelle dir jetzt ein paar Dienste vor, ein paar hippe Dienste.
Oh.
Alles wächst ja, aber einer dieser Dienste, den ich dir jetzt vorstelle, da gibt es kein Wachstum, der schrumpft im Vorjahresvergleich.
Mhm.
A, Snapchat, B, Twitter oder C, Xing.
Ich glaube, Snapchat schließe ich aus. die wachsen.
Okay.
Twitter wächst zwar vielleicht wirtschaftlich nicht, ich glaube, die wachsen aber auch noch weltweit. Ah, das ist nur Deutschland, ne?
Nur Deutschland, ja, ja. Es ist die ARD-ZDF-Online-Studie für Deutschland mit 58 Millionen Deutschen, die immer im Internet sind.
Dann glaube ich, ist es Twitter. Ich glaube, dass Xing, obwohl es auch ja LinkedIn mittlerweile ja auch in Deutschland viel gibt,
okay,
noch wächst. Ja, ich lege mich fest. Twitter.
Es gibt einen Punkt.
Yeah!
Für mich.
Ja.
Denn Snapchat von 0 auf 6%, Twitter von 4 auf 5%. Das heißt, Snapchat hat Twitter mal eben überholt, obwohl Twitter noch leicht gewachsen ist im Vergangenen, in diesem aktuellen Jahr. Und Xing von 4 auf 3% runter.
Mhm.
Der Hammer, oder?
Ja. Was, ich melde mich da auch gleich ab, dann sind es nur noch 2%.
Ja, so. Wobei, soll ich was ganz witzig ist? Das ist jetzt hier die mindestens wöchentliche Nutzung.
Okay.
Und bei der täglichen Nutzung steht bei Xing eine Null.
Ja, täglich nutze ich das auch nicht.
Nee, aber das finde ich schon interessant, wie sich das da so ein bisschen verändert hat. So, eine Frage habe ich noch.
Mhm.
Und zwar möchte ich von dir wissen, über Facebook wird ja viel geschimpft. Und die Jugend nutzt es ja schon überhaupt nicht mehr. Und dann die Hasskommentare und so weiter und so fort. Wenn wir uns mal die tägliche Nutzung von Facebook der Deutschen anschauen.
Ja. Also wie Facebook die Deutschen benutzt. Nein.
Wie Facebook die Deutschen benutzt.
Ja.
Wie sehr benutzen die Deutschen Facebook? Ich hätte gerne von dir einen Prozentwert und wie er sich verändert hat. Und du darfst, sagen wir mal, um 5 Prozentpunkte daneben liegen.
Ich glaube ja.
Das kann man herleiten.
Kann man herleiten?
Ja, also, wenn du ein paar andere Zahlen kennst.
Ja, ja, ich kenne auch ein paar andere Zahlen.
Okay.
Also, ich glaube, dass die Facebook-Nutzung insgesamt um 4% zugunsten anderer Zahlen, die anteilige Nutzung meinst du ja, ne?
Nee, ja, also die Prozentpunkte.
Von allen Nutzern?
Ja.
Weil ich meine, die Nutzerzahlen sind ja auch gestiegen. Insgesamt, die Internetnutzerzahlen.
Ach so, nee, aber ich meine schon der prozentuale Anteil.
Dann glaube ich, dass Facebook sozusagen um 4% prozentual Anteil gesunken ist, zugunsten beispielsweise solcher Angebote wie Snapchat. Mhm. Auf, sagen wir mal, 48% Durchdringung in der deutschen Online-Nutzerbevölkerung. Das ist aber gequältes Jahr. Die Zeit läuft ab.
Es ist kein Jahr. Weil es sind 41%, die das mindestens wöchentlich nutzen.
Okay.
Im Hoch von 34 auf 41%.
Das
heißt, Deutschland ist noch Facebook-verrückter. Und bei der täglichen Nutzung sehen wir das auch von 23 auf 26 Punkte. Den Punkt kann ich dir leider nicht geben, Herr Päder.
Ja, das kann man jetzt argumentieren, wie man will. Da lag ich nämlich daneben.
Ja.
Aber das ist ja auch so interessant eigentlich. Ne? Also da wird ja immer diskutiert, wie du gerade sagtest, Facebook ist doch lange tot und ist es eigentlich gar nicht.
Nee.
Aber hip ist es trotzdem nicht.
Naja.
Doch oder doch?
Nö. Ist ja wurscht.
Ja.
Man muss ja auch nicht hip sein, um erfolgreich zu sein, glaube ich.
Nee, das ist wohl wahr. Muss man sonst noch irgendwas wissen? Nein.
Tumblr, zwei Fun Facts am Ende. Tumblr von 1 auf 0%, LinkedIn auch von 1 auf 0% bei der täglichen Nutzung. Und auf 1% sind Tumblr und LinkedIn auch bei der wöchentlichen Nutzung sind auch abgerutscht von mehreren Prozentpunkten.
Okay, also da brauche ich mich jetzt schon mal nicht mehr anmelden.
Nee. Und mit welchem Gerät sind die Deutschen am meisten ins Internet gegangen?
Ja, mit dem Handy.
Richtig, Herr Päler.
Also mit dem Smartphone, sagt man ja heutzutage.
Dafür gibt es aber keinen Punkt mehr.
Schade.
D-Radio Wissen.
Das war's, Herr Päler.
Oh, guck mal, stell dir vor, ich hätte auch 3 Fragen gehabt. Hätten wir jetzt noch 5 Minuten dranhängen müssen, geht nicht, Sendung zu Ende.
Das hast du sehr klug geplant. Muss ich dich auch mal loben.
Man nennt mich auch den Backtimer vor dem Herrn.
Aber ich sag dir jetzt, also das Backtiming, liebe Medienfreunde, ist das, was man nennt, damit die Musik auch noch pünktlich zu den Nachrichten fertig ist. Wenn ich den Titel jetzt starte, muss er völlig abgewürgt werden. Aber wir lassen noch ein paar Sekunden ins Land ziehen, um euch noch darauf hinzuweisen. Nächste Woche melden wir uns von den 30. Medientagen in München, aus München. Und wenn ihr auch dort seid, sagt gerne Hallo, wir freuen uns auf euch. Bis dahin wünschen wir euch eine... Du bist auch da, Herr Päler, ne?
Ich bin auch da. Also Daniel ist ja mit der Mütze, ich bin der Schöne, wenn ihr uns trefft.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.